Horrido, ihr Lieben, heute gibt's ein richtig cooles Special, nämlich zum Thema Technik. Und mein liebster Co-Host Carsten, was nehmen wir eigentlich heute mit?
Wir nehmen heute mit, dass wir auf alle Fälle mal mehr ins Detail gegangen sind und auch mal so in die Zukunft geschaut hat, was denn so mit Technik und Jagd alles passieren könnte in Zukunft. Ging sogar um Sachen wie KI. Aber Vicky, was war denn so dein Highlight heute?
Mein Highlight war auf jeden Fall, dass Weitgerechtigkeit und Technik sich nicht ausschließen müssen.
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Genau. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Schaltet ein und jetzt geht's los.
Viel Spaß.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Hallo und willkommen zur neuen Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
Hallo.
Hi.
Willkommen zu unserem Special. Heute dreht sich alles um Technik auf der Jagd. Ein Thema, das uns da draußen mehr und mehr begleitet. Ob Wärmebild, smarte Optiken, modulare Warnsysteme, die Jagd verändert sich. Und wir schauen heute ganz genau hin. Was bringt wirklich was und was ist eigentlich eher eine Spielerei?
Dafür haben wir natürlich wieder zwei Gäste eingeladen, die nicht nur theoretisch reden, sondern echte Praxiserfahrung mitbringen. Also anschnallen, wir tauchen ein in die spannende Welt moderner Jagdtechniken.
Heute bei uns Florian Geist, auf Instagram besser bekannt als Black Forest Hunting Ghost. Er ist 37 Jahre alt, zweifacher Vater, zwei Jagdhunde und ein eigenes Revier mitten im Schwarzwald. Flo ist langjähriger Jäger, immer nah dran an moderner Technik und hat ein Faible für präzises sportliches Schießen. Schön, dass du da bist, Flo.
Schönen guten Abend, freue mich.
Und unser zweiter Gast heißt Patrick Strauß. Er ist 35, aus NRW, jagt seit über 10 Jahren und liebt sein Niederwildrevier mit reichlich Sauen und lebt Jagd mit Herz und Humor. Zusammen mit seinem Deutschlanghaar Alfie. Eigentlich sollte er Förster werden, wie alle vor ihm seit dem 17. Jahrhundert. Geworden ist er nur der Jäger. Und das mit voller Leidenschaft. Hundeführer, Wärmebildfan und auf Instagram unterwegs als Patrick Outdoors. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Dankeschön.
Dann starten wir doch gleich mal mit unserer Eingangsfrage. Wie seid ihr denn zur Jagd gekommen, Flo?
Grundlegend familiär bedingt. Es ging schon über der Opa, ich als kleiner Junge dabei und somit war ich gefangen im System.
Patrick, wie war das denn bei dir?
Ja, bei mir auch durch meinen Opa. Wie gesagt, war so der letzte Förster bei uns in der Familie und ja, da habe ich das ja von klein auf alles mitbekommen. Eigentlich wollte ich, wie gesagt, auch Förster werden, aber bin dann zur Bundeswehr gegangen und habe dann, wie gesagt, irgendwann den Jagdschein gemacht und dann war das dann doch wieder, dass sich so ein bisschen der Kreis geschlossen hat.
Einmal falsch abgebogen, schon bist du woanders, so ist
genau.
Das. Lieber Patrick, was begeistert dich denn an Technik auf der Jagd?
Primär begeistert mich wirklich daran, dass wir eine ganze Nummer sicherer werden können bei der Jagd. Also wenn ich jetzt von den Optiken, von Wärmebild zum Beispiel ausgehe und gleichzeitig aber auch, wenn man nachts wirklich draußen sieht, dass sich da einem wirklich eine ganz andere Welt auftut. Dass man Dinge sieht, die man so einfach nie sehen würde. Ob es ein Mäuschen ist, ob es die Sau ist, die 500 Meter weg ist vielleicht irgendwo. Ist so ein bisschen wie der Blinde, der auf einmal sehen kann nachts, würde ich sagen. Das begeistert mich halt doch jedes Mal wieder.
Und mein lieber Flo, was ist mit dir? Was begeistert dich an der Technik auf der Jagd?
Grundlegend, ich jag in einem reinen Waldrevier. Da ist sehr früh dunkel und die Schweine kommen logischerweise immer nur nachts. Du bist halt in der Weitmännigkeit viel weiter vorne. Du riskierst 0,0 Fehlabschüsse, wenn du ein bisschen mit Hirn und Verstand jagst. Also es passt halt einfach, weil früher, so wie es mit meinem Opa war, guck schreien, da war es halt ein schwarzer Klumpe, wo auf der Kehrung stand. Heute kann ich genau sagen, was es ist, wo vorne, hinter, oben, unten, bis aufs Gewicht. Du kannst im Endeffekt weißt genau, wie viel Meter es weg ist, was es ist, ob es passt oder ob es nicht passt. Und das ist halt meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, wo ich jetzt auch wieder alles sauber gefrischt habe, es passiert halt einfach nichts Falsches.
Was war denn dein persönliches Highlight bei der Jagd, das dir auch heute noch in Erinnerung bleibt? Egal, ob mit oder ohne Technik.
Oktoblätte vor 10 Jahre. Oktoblätte, ja. Das war 1. Mai. Das war auch tatsächlich mein erstes Weidmannsheil am 1. Mai. Und auch mein letztes Weidmannsheil am 1. Mai.
Das kommt wieder.
Nee, glaube ich nicht, weil ich gehe seitdem einfach nicht mehr, warst du mal raus.
Also, oder so.
Ja, ja,
ja. Einmal das Glück mitgenommen, dann warst du.
Nee. Ich war ja viele Jahre noch am 1. Mai morgens und abends, aber dann war ich jedes Mal schneidern und dann dachte ich, nee, das lernen wir jetzt einfach. Machen wir am 1. Mai was mit der Familie. Der Bock ist ja dann noch offen bis lang. Nee, das war tatsächlich die Bockdublette.
Also siehst du, mir ging das damals auch so. Ich bin immer am 1. Mai als Einziger aus dem Revier mit einer Sau nach Hause gefahren, nicht mit einem Bock. Das war immer das Gleiche. Naja. Patrick, wie schaut's bei dir aus?
Bei mir tatsächlich immer noch so das erste Mal, dass ich richtigen Sauenkontakt hatte. Da bin ich als Jungjäger damals raus, bin da gerade in dem Revier quasi reingekommen und da hieß es dann, ja, so, soll ich mitgehen oder willst du alleine mal probieren? Wurden gerade Erbsen da gelegt oder gesetzt. Ich sage, ich probiere das mal. Keine Technik gehabt, gar nichts, war ja auch noch illegal damals. Ich meine, Wärmebildkamera hätte man haben dürfen, alles andere nicht. Dann habe ich mich da halt mit Opas altem Nachtglas hingesetzt und meiner Bockbüchsflinte.
Super.
Und dann kam dann eine Rotte Sauen mit jenseits der 60 Sauen. Also alle Größen waren dabei, wow, die da übers Feld gezogen sind. Und da kam man so ein bisschen ins Schwitzen. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Aber das ist immer noch so ein Anblick, den ich bis heute noch drin habe. Immer dieser Wechsel zwischen Fernglas, Waffe und alles hat sich neu durcheinander gewuselt. Ja, das ist was, keine Ahnung, vergesse ich bis heute nicht.
Also völlige Überforderung.
Ja, völlig.
Wir haben euch ja extra eingeladen für unser heutiges Technik-Special. Und ihr beschäftigt euch ja beide auch wirklich intensiv mit der Wärmebildtechnik. Das haben wir jetzt auch schon gerade gehört. Welche technischen Werte oder Begrifflichkeiten sollte aus eurer Sicht jeder Jäger oder jede Jägerin dazu eigentlich kennen, Patrick?
Ja, wenn wir jetzt mal wirklich über die Wärmebildkamera gehen, hört man ja alle möglichen Sachen immer, Detection Range und. Finde ich persönlich gar nicht so wichtig. Also was man jetzt für eine Technik da nutzt letztendlich, ich finde auch da ist wieder der Begriff Weitwendigkeit das Wichtigste eigentlich. Genau, ne, dass man da einfach wirklich sagt, egal was ich für eine Technik nutze, ob das ein Wärmebildgerät, weiß ich nicht, für 900 Euro ist oder für 5000 Euro ist, ich sollte es halt so einsetzen, dass es den Ansprüchen, den eigenen moralischen Werten halt auch entspricht. Ne, dass man
das
da,
nur wenn man schnell das Auto hat, heißt nicht, dass man schnell fahren muss.
Genau, das ist es.
Jetzt kommt der Blitzer.
Oder richtig. Dann kommt der Fußbus, der fährt immer.
Aber gibt's jetzt, mal ganz ehrlich, gibt's dann irgendeinen Begriff, den, wir gehen ja auch davon aus, dass angehende Jägerinnen und Jäger vielleicht den Podcast hören oder jungen Jägerinnen und Jungjäger, die sich da jetzt gerade reinfuchsen. Was sind denn so die Hard Facts oder die wirklich wichtigen Dinge, auf die man vielleicht achten sollte oder was die Begrifflichkeiten betrifft?
Ich würde schon das Augenmerk auf den Chip legen, damit die Kalibrationszeit schneller ist. Es nützt ja nichts, wenn du jetzt ein Bild hast, wo das hin und nach ruckelt und das Bild, wo du jetzt siehst, war vor 16 Sekunden.
Ja, das habe ich selber auch schon gesehen teilweise, dass man sagt, hier guck mal, da habe ich ein Video aufgenommen. Ich denke mir, boah, das ruckelt nur und ist verpixelt. Da haben wir natürlich dann diese Sicherheit auch nicht, ne? Wenn es gerade auch ums Ansprechen geht nachts, wenn ich da so eine verrückelte Sau habe und wie ich eben schon gesagt habe, eine Rotte, die wuselt da durcheinander, bringt mir das gar nichts. Da kann ich mir das von mir aus angucken, aber ich kann nicht tätig werden, sicher und sauber. Ne? Das funktioniert dann auch nicht.
Ja, also ich glaube, das ist auf alle Fälle noch ein Thema, was viele Leute immer noch überfordert und wahrscheinlich auch noch so wird. Also ich sage denen auch immer, schaut einfach durch. Das ist mal das Allerwichtigste. Weil so seht ihr den Unterschied und zwar draußen.
Genau, korrekt. Weil drinnen in der Bude sieht alles toll aus.
Genau.
Und sobald aber irgendwie Action, dann noch ein bisschen Nebel oder jetzt so im Frühjahr, wenn der Dunst von unten hochkommt morgens, das sind alles so Faktoren, wo mit reinspielen. Oder wenn im Winter es arschkalt ist und dann im Wald sitzt und es dampft doch irgendwo noch hoch. Du hast so viele Störsignale doch drin und dann merkst du aber, ob du ein gutes Gerät oder ein sehr gutes Gerät hast.
Und das nutzt einem ja auch der beste Sensor und der beste Prozessor nichts, wenn die Software, die das Ganze verbindet, irgendwie morgens ist. Deswegen, das kriegst du nur raus, wenn du durchschaust. Das ist so.
Testen. Einfach testen. Ja.
Ist echt so.
Gut, aber gehen wir mal zu einem anderen Bereich der Technik. Dauerstreitthema normale Jagdwaffe oder sagen wir mal Halbautomat, der militärisch aussieht. Was kann denn so ein AR-15-Verschnitt wirklich besser? Oder ist am Ende einfach nur Geschmackssache? Oder Provokation im Revier? Kann ja auch sein.
Gehört es jetzt daher beruflicher Ebene?
Vielleicht ein bisschen.
Ach so, vielleicht ein bisschen. Grundlegend AR-15, AR-10. Sehr modulare Bauweise. Für kleines Geld, für jeden Schütze 100% anpassbar. Du hast Frontgriff, du hast verstellbare Schulterstütze. Ich persönlich, wie ihr bestimmt auch alle wisst, jage ich ja eigentlich ausschließlich nur mit der AR.
Das ist ja ein Ding, hör mal.
Ja, verrückt. Jetzt wird langsam Sommer, Schulterstütze einfahrbar. Ich brauche keinen angefertigter Schaft. Es ist einfach die Modularität, das finde ich das Gute. Du kannst dir anpassen auf diese Bedürfnisse, wo du sie brauchst. Oder auf den Hinblick Wärmebildvorsatzgerät kannst du direkt montieren auf der durchgehenden Picatinny-Schiene. Hast du 99,9% Wiederholgenauigkeit. Da gibt's kein verwackelter Adapter oder irgendwas. Wenn es mal schnell gehen muss, Picatinny-Schiene drauf, klack, das Ding hebt und es ist 100% fest. Du kannst sie auch nutzen im Alltag. Im Alltag, im Revieralltag. Du kriegst sie nicht kaputt. Die ist halt dafür das gemacht. Und das macht mir so spannend und durchaus auch interessant. Und Thema Provokation, muss ich da recht geben, ich finde es auch immer wieder toll, wenn sich die Leute drüber aufregen. Ich finde es einfach immer wieder toll.
Wie schießt du das denn, Patrick?
Also ich selber führe keine, aber wie gesagt, ich habe sie selber auch schon geschossen am Schießstand. Sag mal, die älteren Generationen finden es ein bisschen provokant teilweise. Ah, jetzt kommen sie hier mit Militärtechnik an und. Ein alter 98er ist auch Militärtechnik, muss man ganz blöd zu sagen.
Und der war nachweislich ein KWKG.
Richtig. Deswegen, ich bin da völlig offen. Wie gesagt, nur weil ich selber keine führe, habe ich nichts dagegen. Also hat alles seine Berechtigung.
Aber was entgegnet ihr denn denjenigen, die zum Beispiel sagen, nur eine klassische Büchse, zum Beispiel ohne Zielfernrohr, das ist wahre Jagd. Das wäre jetzt genau das Gegenteil. Also ich weiß, das ist jetzt genau das Kontrastprogramm. Aber Patrick, was würdest du den Leuten denn sagen?
Ja, da würde ich halt sagen, ja, das ist alles schön und gut. Das kann man ja auch, wenn man das gerne so haben möchte, in seinem Revier gerne tun. Aber auch wieder ein Faktor Sicherheit. Und wie gesagt, wir schießen letztendlich ja auf Lebewesen. Und das soll alles sauber und möglichst schmerzfrei und genau völlig ohne Probleme auch über die Bühne gehen. Genau, ohne Tierleid. Und wenn ich da mit einer offenen Visierung schieße, nur um zu sagen, ah, ich kann das, ich bin so ein cooler Typ, ich brauche den ganzen Scheiß nicht, ist das ein reines Ego-Ding. Da sage ich auch, dann ist mir derjenige, der mit komplett Technik ausgerüstet irgendwo aufkreuzt, lieber, weil der es sauber macht und versucht, Leid zu verhindern, ne, als derjenige, der sagt, ah, ich brauche das nicht und dann aber, keine Ahnung, beim jedem zweiten Schuss einen Nachsucheführer da stehen hat. Da habe ich eher ein Problem mit.
Aber um dem Thema aufzugreifen, Kim und Korn, gehe ich auch, wenn ich auf den Endestrich gehe.
Ja.
Auf der Flinte habe ich keine Visierung. Nee,
da bin ich da auch ganz frei.
Ich glaube, das ist halt einfach auch, ne, auf der einen Seite ganz viel Gusto, ne, wenn jemand das kann und jemand diese Technik beherrscht. Wir wissen alle, wir wollen, oder ich hoffe, dass alle mit dem Gedanken rausgehen, möglichst wenig Tierleid, weitmännisch zu jagen und möglichst einen sicheren Schuss anzutragen. Egal, ob man das jetzt bewaffnet bis unter die Zähne mit Technik macht oder halt über Kimme und Korn regeln kann. Denke einfach, das ist sicherlich ein Geschmackstest oder ein Geschmacksding. Aber Flo, mich würde mal interessieren, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ich persönlich mag es ja nicht so. Gebe ich ganz offen zu.
Ich habe dich vor 2 Jahren in Grünau zu einem AR-15-Schießen eingeladen. Ich warte bis heute noch.
Ich bin immer noch so.
Um deine Frage wahrscheinlich, warum ich mit der AR-15 oder mit der AR-10 zur Jagd gehe. Das ist nicht ganz einfach, das ist halt auch beruflicher Natur. Wer die Dinger herstellt, muss halt auch die Dinger führen.
Mal ein anderer Aspekt. Also immer mehr Ausrüstung kommuniziert ja untereinander. Ferngläser mit Zielfernrohren, Wärmebildtechnik, die in den Ländern, in denen es erlaubt ist, mit Zielgeräten kommuniziert und so weiter. Glaubt ihr, dass die Vernetzung bald der Standard unter Jagdausrüstung sein wird? Generell? Nicht nur auf die Sachen begrenzt?
Könnte ich mir durchaus vorstellen.
Mit Sicherheit, weil du sagst, mittlerweile redet ja die Spülmaschinen schon mit an.
Ja. Also das ist ja auch ein fortlaufender Prozess. Und ich sag mal, wenn ich jetzt ein Wärmebildgerät habe, was einen Ballistic Calculator drin hat, der wiederum mit meinem Vorsatz-Wärmegerät zum Beispiel verbunden ist, sofern ich es in meinem Bundesland nutzen darf, ist es ja auch wieder was die ganze Sache sicherer letztendlich macht und auch wieder Tierleid vermeidet. Soll jetzt nicht dazu aufrufen, immer nur Schüsse ab 300 Meter zu machen, das gar nicht. Aber manche Leute sind halt auch schon ab 100, 150 Meter, dass sie sagen, was muss ich denn jetzt machen? Und es gibt einfach Sicherheit. Und wenn wir rausgehen, ist ja das letztendlich das, was wir auch haben wollen, diese Handlungssicherheit.
Flo, was meinst du?
Ja, ich sag mal, ich finde es gut, dass man es verbinden kann, aber dass ich es brauche, eher nein, weil der gesunde Menschenverstand sollte immer noch mit agieren bei der Jagd und vor allem der Wohlfühlfaktor. Es gibt so eine Komfortzone. Ich schieße zum Beispiel nachts nicht weiter wie 70, 80 Meter. Wenn ich nicht an die Sau rankomme, und ich krieg's nicht gebacken, auf 70, 80 Meter hinzugehen, dann brauche ich aber auch nicht schießen. Weil hier irgendwie Harakiri, ich lass fliegen auf 200 Meter, das ist auch kein Problem. Aber nein. Einfach nein. Ich habe keinen Bock, da nachts mit einer Hunde rumzulaufen und das Schwein zu suchen. Nein, ich schieße so 70, 80 Meter, kriege ich es nicht gebacken, bleibt der Finger gerade und ich gehe wieder heim, Feierabend.
Das sind ja immer so die Gegebenheiten, die man halt selber hat. Wenn man jetzt, sag ich mal, primär im Wald jagt, kenne das ja auch von vielen, die schon mal vorbeikommen, die sagen auch, wie Kirrung ist 100 Meter weg, das war weit. Wenn man aber halt lediglich ausschließlich im Feld jagt, sagt man auch, ja gut, ich kenne mein Revier, ich kenne die Stellen. Ne?
Klar.
Man muss sich wohlfühlen letztendlich, ne? Ob mit oder ohne Technik.
Steht außer Frage, genau. Tagsüber keine Frage, aber nachts habe ich mir das so auf der Schild geschrieben, so 70, 80 Meter kann man ohne Probleme anpirschen. Wenn es nicht ist, dann soll es so nicht sein, Feierabend.
Aber weil du gerade gesagt hast, irgendwie vorstellen kannst du es schon, brauchen eher nicht. Im Endeffekt Sachen, die inzwischen ja gang und gäbe sind, da war das ja vorher auch so, ne? Also ich meine, wenn ich mir überlege, was es vor ein paar Jahren noch für Diskussionen gab, oh Gott, wozu brauche ich denn bitte ein Entfernungsmesser im Wärmebildgerät, ja? Keiner wollte ihn haben, die ihn jetzt haben, nutzen ihn eigentlich alle, weil er einfach gut ist.
Ja, das ist korrekt, aber wie gesagt, ich jage im Wald und da kenne ich meine Entfernungen alle und da brauche ich kein Entfernungsmesser.
Klar, aber du bist ja bestimmt auch nicht nur in deinem Revier unterwegs, oder?
Doch, aber die meisten, wo ich dann im Umkreis jage, sind alles Waldreviere, von daher.
Ah, okay.
Obwohl ich es ja gar nicht mal so verkehrt finde, weil am Ende ist es ja so, es gibt natürlich Schadensverhütung. Dann hast du halt Leute, die dann eingeladen werden, die kennen dein Revier vielleicht nur von einmal durchfahren von einer Gummipirsch oder so und dann lädst du die ein und dann kommen die zum Sauenansitz und dann sind die überfordert. Aber es ist ja auch völlig in Ordnung, dann zu sagen, ich lasse hier einen Finger gerade, weil ich das nicht sicher ansprechen kann. Ich finde, in solchen Situationen ist ja so ein Support, ist das ja gar nicht verkehrt. Und dann, klar, geht man davon aus, wenn ich alleine rausgehe, ich kenne mein Revier. Wenn ich aber irgendwo eingeladen werde, dann muss ich ja mich so möglichst schützen, dass ich sagen kann, ich will so weitmännisch jagen, wie es möglich ist. Und wenn ich dafür die Technik brauche, dann ist das auch mit dem Nachtsicht- oder Wärmebild mit Entfernungsmesser, dann finde ich das gar nicht verkehrt. Weil du unterschätzt das total. Das darf man nicht vergessen. Wenn du weißt, der Baum ist 80 Meter entfernt, der Nächste, der das nicht weiß, der denkt sich, das sind vielleicht 50 Meter. Ich kenne das bei uns hier im Feld, wir haben 400 Meter Sichtweite. Wenn ich irgendwo anders jagen gehe, dann hast du auf einmal, ne, das sind so die Distanzen und je nachdem, wie man halt gelernt hat zu jagen, ist das auch immer, und wie flexibel man da ist, da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Aber mal abgesehen davon, ich wollte eigentlich auf ein anderes Thema, denn jetzt, wo wir gerade von den Apps gesprochen oder von den Verbindungen gesprochen haben, der nächste Schritt ist ja auch dann KI. Glaubt ihr denn oder könnt ihr euch vorstellen, dass so gerade so KI in der Zukunft auch ganz verständlich ein Teil der Jagd wird? Oder gibt es ein Potenzial, in welchen Bereichen man das einsetzen könnte, Patrick?
Ja, also ich meine, bei mir ist, wie gesagt, beruflich, bin bei der Bundeswehr und auch in einem Bereich, wo öfter mal über das Thema KI gesprochen wird. Da kommen ja schon ethische und moralische Fragen auf. Und ich sag mal, wenn wir jetzt über das Jagen sprechen, dass eine KI beispielsweise mir eine Entscheidung abnehmen könnte, sehe ich kritisch. Weil letztendlich, man geht selber raus und letztendlich entscheidet man auch, selbst wenn da eine perfekte jagdliche Situation ist. Also, blödes Beispiel, mein Opa hat mir mal gesagt, wenn dein Bauchgefühl dir irgendwie sagt, lass es, dann lass es. Auch wenn alles perfekt ist. Genau, lass es einfach. Und wenn die KI mir im Nacken sitzt und sagt, ja, mach, werden auch wieder gewisse Instinkte einfach übergangen. Und das ist, glaube ich, nicht gut.
Ja, ich sag mal, KI sehr gerne, aber in so einer Situation eher nein. Der KI darf mir gerne helfen, mein perfektes Licht-Kontrasten mit Programm einzustellen, lieben gern. Aber ansonsten, ich sag mal, ob da mir jetzt oben links ready or not ready kommt, brauche ich nicht. Möchte ich selber entscheiden. Wobei wir wieder bei dem Thema weitmännisch werden.
Also ich glaube, bei den Sachen, sagen wir mal, drumrum, um die Jagd, kann ich mir das schon vorstellen, ja. Wobei das ja da, wo es schon da ist, vorne und hinten nicht so richtig funktioniert. Also wenn ich mir überlege, was manche Wildkameras für wild identifizieren.
Ich hatte ja auch schon Kängurus.
Ja, ja. Habe ich auch
Braunbär,
schon.
Braunbär, alles schon gehabt, ey.
Aber gut, Känguru hatte ich. Also da glaube ich schon, dass sich das entwickelt und dass das irgendwann funktioniert. Aber wie ihr schon sagt, also beim eigentlichen Schuss, ich meine, nicht umsonst heißt sie, der ist für seinen Schuss verantwortlich. Und da wird es nichts helfen, wenn ich sage, die KI hat aber gesagt. Was nutzt ihr denn an Apps? Ich meine, Apps sind ja auch allgegenwärtig, auch auf der Jagd. Die meisten Jäger, die ich kenne, haben mehr als eine jagdliche App auf dem Handy. Ich denke, das wird bei euch auch nicht anders sein. Die Frage ist, wie intensiv nutzt ihr Jagd-Apps und fehlt euch denn vielleicht was an Jagd-Apps, was es nicht gibt?
Ja. Ich habe Jagdwetter. Weg im Wind. Dann habe ich meine Revier-Welt-App, Ja gut, dann habe ich halt so eine Karte halt, wo ich das halt angucken kann, so eine laminierte. Ja, und dann halt die diversen Wildkamera-Apps, weil ich zu doof bin, alle in eine zu koppeln. Habe ich halt 4.
Ja gut, mein, irgendwo muss man ja auch hin mit dem Speicherplatz auf dem Handy.
Also, ja. Also alles in einem Ding. Ja, und das war's eigentlich. Ja, das war's. Nee, stimmt nicht, kein Automat.
Fehlt dir irgendwas?
Weil ich ein Smart hab? Nee. Doch, alles in einer App, aber das gibt's bestimmt.
Dann, ja von allem, dann darf das ja eigentlich nur ein Anbieter sein, wenn du das in einer App unterbringst, oder?
So gut wie. Ja, aber es passt halt einfach nicht. Ich habe so Sammelsorium.
Es gibt halt nicht immer so einen One-Stop-Shop anscheinend.
Nee, anscheinend nicht, weil ich kaufe mal da mal 2, 3, da mal 5, 6 und dann so ist es halt. Und jetzt habe ich, was weiß ich, 15 Sendekameras draußen und die sind halt dann alle von diversen
Anbietern. Freuen sich alle, dass du für die läufst. So. Jeder darf mal bei Flo.
Ja, genau, jeder bekommt. Jeder darf mal bei mir, genau.
Patrick, wie ist es bei dir mit Apps?
Also die ersten beiden Apps, die der Florian da genannt hat, habe ich auch. Mhm. Wobei ich sagen muss, ist teilweise ja auch, wenn man dann so in die Wetter-App reinguckt, wie der Wind steht und man fährt dann trotzdem ans Revier. Steht irgendwie immer anders, also ich weiß nicht. Ansonsten halt auch ja die Wildkamera-Apps, die man so hat von den ganzen Herstellern.
So hast du auch das Problem mit mehreren Herstellern.
Ja, ich bin da auch zu dämlich, die zusammenzupacken. Haben wir mal sagen lassen, dass das geht?
Ja, habe ich auch mehr sagen lassen. Nachdem ich aber das dann bei 3 verschiedenen versucht habe, habe ich dann keinen Bock mehr gehabt.
Ja. Und ansonsten halt von der Wärmebildkamera, da habe ich eine App, dass man da dann auch die Sachen, die man da aufgenommen hat, runterladen kann, sich angucken kann. Was auch ganz cool ist, man kann die Kameras ja teilweise vorne auch einfach ablegen, packt es dann ne, über die App, übers Handy oder über ein Tablet und kann sich das angucken und muss dann nicht die ganze Zeit den hier machen. Das ist eigentlich eine ganz, ganz coole Sache. Aber so wirklich an Apps vermissen, würde mir jetzt auch nichts einfallen, was man da noch brauchen könnte.
Auch gut.
Ja, warum? Ja, Gegenfrage. Fällt dir was?
Ja, also ich manchmal, also erstmal gebe ich euch allen recht, so eine Zusammenführung von allem wäre gut. Jetzt nicht nur Wildkameras, sondern einfach am besten alles. Das mit dem Wind, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe inzwischen, glaube ich, 4 Wind-Apps auf dem Handy. Das ist aber eigentlich auch ganz gut, weil 2 sind meistens unterschiedliche, aber 2 sind sich dann einig und das stimmt dann auch meistens.
Ja. Die Schnittmenge
abwarten. Ja, absolut. Also ist zwar nicht perfekt, aber da wäre es schon wirklich gut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es noch sinnvoll wäre, mehr irgendwie so den Ballistik-Aspekt irgendwie noch in Apps einzubauen, könnte ich mir gut vorstellen. Das gab's auch mal eine Zeit lang. Die sind aber irgendwie fast alle wieder verschwunden, diese Ballistik-Apps. Also entweder sind sie nicht genutzt worden oder was auch immer.
Nee, ich bin ganz ehrlich, ich bin beruflich so viel mit KI unterwegs, dass ich mir manchmal denke, ich möchte ja keinen zum Rauchen animieren, aber den Wind kann man auch anders testen. Da gibt's ja auch so kleine Seifenblasen, wollte ich gerade sagen. Man kann ja auch Seifenblasen benutzen.
Seifenblasen, nee, meinst du?
Carsten. Ja, genau. Also genau, hier so eine mit Babypuder gibt's das ja auch, ne?
Da kann ja. Man ja, das habe ich zwar jetzt nicht meint, aber.
Ich habe immer eine Packung Mehl dabei.
Genau.
Ein Kilo.
Früher hat man, in Brandenburg ist ja der Sand sehr trocken, da kann man im Zweifel auch mal hochwerfen und gucken, wo das hingeht. Also es ist jetzt nicht die Tragik. Das geht auch alles. Ich versuche, das möglichst zu reduzieren, weil ich das Gefühl habe, dass ich den ganzen Tag immer schon so viel mit Technik zu tun habe, dass ich dann, wenn ich draußen bin, dass ich das ein bisschen low-key halte und wirklich versuche, mich darauf zu konzentrieren, was da draußen an Wildvorkommen da ist, um ehrlich zu sein. Aber mal abgesehen davon, wie sieht's denn bei euch eigentlich aus? Reduziert ihr euch auch bei der Jagd manchmal so bewusst von eurer Technik?
Oh, ich gehe minimalistisch auf die Jagd. Also wirklich minimalistisch. Ich nehme die Hunde mit. Ich nehme eine Kanone mit. Weil so bei Tag, also jetzt bei Tag, Hunde, Kanone, manchmal ein Messer und das war es eigentlich schon.
Bei mir ist es halt ein bisschen schwieriger. Also bei uns in der Jagd ist es fast eine reine Nachtjagd. Also wir haben extrem viel, wir haben 2 Reitställe, riesengroße Reitställe bei uns. Wir haben viel Spaziergängerbetrieb. Tagsüber, klar, den Standard Rehbock und so weiter, das geht dann morgens oder abends.
Ja, aber Schweine geht bei uns auch only bei Nacht.
Ja,
only Nacht.
Komplett. Ja. Deswegen ist bei mir wirklich, also die Wärmebildkamera ist eigentlich immer dabei. Ich lebe ja in NRW, da ist es ja wieder Wärmevorsatzgerät, darf ich wieder nicht benutzen, muss mir da anderweitig behelfen, dann wieder ohne Infrarotstrahler. Also es ist ein bisschen verrückt manchmal, aber ohne Technik nachts ist es schwierig.
Ja, und nachts versuche ich dann halt auch trotzdem das alles ein bisschen weniger zu halten. Ich bin auch komplett vom Jagdrucksack mittlerweile komplett weg, weil den kriegt man auch bekanntlich voll. Aber im Regelfall versuche ich es auch dann wirklich der Vorsatz direkt daheim zu montieren und dann wirklich so wenig wie möglich mitzunehmen. Und ich wohne halt auch 5 Minuten vom Revier. Also ich wohne eigentlich quasi im Revier.
Das klingt auch so ein bisschen danach, dass ihr relativ viel pirschen geht. Kann das sein?
Mhm.
Ja.
Auf Sauen jetzt primär, das ist schon oft eine Ansitzjagd, außer jetzt sag ich mal ab Juni, wenn es in den Feldern losgeht, dann ist da wieder ja Laufschuhe anziehen und mobil sein angesagt. Aber ansonsten, wir haben ja viel auch hier mit invasiven Arten zu tun, wo man dann auch so noch, solange das Licht noch irgendwie es zulässt, rausgehen kann. Das ist fast immer auch zu Fuß bei mir.
Das finde ich spannend, dass du sagst, die Sauen sind bei dir dann doch noch auch Ansitzjagd. Das ist bei uns komplett anders. Also wenn wir irgendwas pirschen, dann ist es Sauen.
Nee, also ich kann wirklich tatsächlich sagen, ich setze mich an 2 Spots. Das sind so quasi meine Gäste-Spots, wenn ich jemanden zu Gast habe. Da sage ich dann, da hinne, 23:45 kommen sie, auf geht's. Und dann ist es auch so und dann macht's 47.
Viertel vor 11 für alle, die es nicht verstanden haben.
Ja, und dann macht's genau. Und dann macht's 10:50, macht's da Pitsche-Patsche und dann, ja.
Glaubt ihr denn, dass diese ständige technische Aufrüstung irgendwann mal ein Ende hat oder geht das immer weiter?
Nee, irgendwann ist fertig. Meiner Meinung nach. Weil.
Meiner Meinung nach, ja.
Es geht nicht mehr. Es gibt ein gewisses Hellsehen im Dunkeln und irgendwann ist hell erreicht und dann ist Feierabend.
Aber jetzt guck, was ich mir so denke, ist gerade so im Wärmebildbereich. Das vor 2 Jahren haben doch alle schon da gesessen und haben gesagt, was ein krasses Bild, ja. Das ist ja, da gibt's jetzt echt nicht mehr viel dran zu rütteln. Und Peng ist wieder besser geworden. Also. Das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das irgendwann mal endet oder nicht.
Ja, aber irgendwann sind wir wahrscheinlich in einem Faktor angekommen, wo es menschliche Auge gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Das ist durchaus möglich, ja. Ja.
Und ein 4K-Fernseher.
Ja, ist so, weil irgendwann ist Feierabend und mehr können wir gar nicht mehr aufnehmen.
Ganz ehrlich, ab und an, man ist ja dann irgendwann so gefestigt, auch mit seinem Handy, wenn man irgendwo reinzoomt oder so. War vor 2 Tagen draußen und hatte so das Fernglas und war kurzzeitig und dachte so, jetzt noch mal ein bisschen zoomen, das wäre geil. Aber es ist halt auch nicht, dass es so, wenn dann auf, irgendwann auf Anschlag ist. Also minimalistischer oder dass es vielleicht besser wird oder kleiner oder leichter oder so, das ist ja immer schöner. Habt ihr aber in letzter Zeit echte technische Innovationen so für euch entdeckt oder auf dem Markt gesehen, die euch vielleicht auch begeistert haben, wo ihr sagt, boah, das fände ich gut, dass das jetzt kommt oder
da für die Firma, für die ich so ein bisschen was mache, da treffen wir uns schon mal in Litauen. Und da werden dann auch verschiedene Geräte vorgestellt, die man testen kann, die hier als verbotener Gegenstand sogar gelten. Das ist so eine Geschichte. Ich sag mal, verbotener Gegenstand klingt immer böse. Eigentlich, wenn man es jetzt mal sieht, wenn ich ein Wärmevorsatzgerät habe oder, genau, ich habe halt in meinem Zielfernrohr, um es mal plump zu sagen, die Wärme verbaut und ein Fadenkreuz. Ich kann mittlerweile bei den neuesten Geräten auch auf Tagsicht umswitchen. Ne, man sagt ja immer, wenn ich das Ding einem Jäger gebe, der baut damit nur Blödsinn, der fängt dann an, nachts das Rotwild zu schießen oder sonst was zu schießen. Trennung, wir haben mittlerweile verschiedene Gebiete, wo die Nachtjagd auf Rotwild mittlerweile legal ist. Wo ich sage, das sehe ich zum Beispiel wieder kritisch. Das sind alles so Gerätschaften, wo ich sage, irgendwann wird man sich da auch nicht mehr verwehren können und es wird wahrscheinlich irgendwann mal legal sein. Weil letztendlich ist es, wie der Florian gesagt hat, nichts anderes eigentlich. Man muss den Leuten, die es nutzen, auch nur mal so viel Vertrauen entgegenbringen und sagen, ey, pass auf, ich gebe dir das jetzt, vertraue dir, dass du keinen Blödsinn machst. Weil letztendlich, wenn ich ein Fernglas habe, das ist ein normaler Gegenstand, könnte ich mich ja auch auf die Reviergrenze stellen und gucken, was ist beim Nachbarn los und keine Ahnung, um es jetzt mal ganz plump zu sagen. Aber es ist eine Sache, die auch vieles sicherer macht. Und ich habe nicht immer 2 Geräte. Ne? Ich muss was vorne draufpacken, dann habe ich vielleicht eine Abweichung in der Treffergenauigkeit. Und das habe ich alles nicht.
Aber mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass es in Zeiten, in denen es ja wirklich wiederholgenaue Adapter gibt, wirklich noch so einen riesen Unterschied machen würde? Also erstens mal, also ich persönlich glaube nicht, dass es jemals freigegeben wird. Glaube ich nicht. Und jetzt schon erst recht nicht, weil eben wie gesagt, also jetzt mal ganz ehrlich, mit einem Wärmebildvorsatz, mit einem gescheiten Adapter, ja, den baust du einmal drauf und einmal wieder runter. Ja, den Teil hast du sonst nicht, ja. Und ja, du hast ein bewegliches Teil mehr, an dem rein theoretisch was passieren könnte. Aber wie gesagt, ich gebe dir recht, zu Zeiten, wo wir noch Klemmadapter hatten, da ist das eine völlig andere Nummer. Aber da sind wir ja lang drüber. Also insofern, ich glaube nicht, dass es freigeht.
Ich sag mal, alles, was auf einer Schiene, wie der Florian eben gesagt hat zum Beispiel, sage ich auch, ist es Ja, hundertprozentig fast schon. Das ist ja wirklich genau. Nur sobald ich was vorne drauf klemme, ich bin da immer noch so ein bisschen der Ansicht, ich packe etwas, egal mit welchem Adapter, vorne auf mein Zielfernrohr drauf. Fühlt sich immer irgendwie komisch an. Nicht, dass ich denke, ich habe es nicht richtig drauf, sondern auch von der Waffe, von der Handhabung, von allem drum und dran. Ich habe an meiner Optik ein Gewicht von 300 bis 500 Gramm manchmal dranhängen.
Ja, wobei, da kommt es ja auch wieder drauf an, wie hast du montiert? Genau. Hast du Ringe, hast du eine Blockmontage? Wie generell, hast du alles auf Ultralight umgebaut oder hast du irgendwas Massives verbaut? Dann, was hast du für eine Plattform unter drunter? Hast du eine eingebettete, hast du eine geschraubte, hast du eine geklebte Picatinny-Schiene oder hast du eine Sattelmontage oder egal was? Es gibt ja noch und nöcher Fragen.
Fragen über Fragen.
Wäre die logische Konsequenz.
Hast du diese Problematik? Nennt man eben eine gekröpfte Blockmontage. Somit bist du mit der Ziellinie eh schon ziemlich weit vorne, danach vorne auf der Handschutz. Mit einem Klemmadapter, was ist die Picker und du bist safe.
Also um auf die Frage zurück.
Ich wollte gerade sagen,
dass um auf die Frage zurückzukommen, geht die technische Aufrüstung irgendwann zu Ende? Klares, wir wissen es nicht.
Ja, und nee, wir waren schon einen Weitercast. Wir waren schon bei den Innovationen, ob ihr Innovationen gefunden habt.
Stimmt, das war auch ehrlich, ja.
Du warst so tief in der Diskussion mit eingebettet, dass du gar nicht mitgekriegt, dass er sie weitergemacht habe. Also, lieber Flo, wie sieht es eigentlich bei dir aus? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eine geile Innovation, da freue ich mich drauf. Das kommt jetzt bald auf den Markt.
Ich habe dieses Jahr ein AR-10-Vorsatzgerät oder ein AR-Vorsatzgerät gesehen. War direkt verliebt, brauche ich.
Ach Gott.
Das ist so klein, handlich. Das ist nicht größer als eine, darf ich das sagen, eine Schachtel Zigaretten. So in so einem 12er Familie-Karton. So ist nicht arg viel größer. Wirklich leicht. Und gerade für den AR-10-Bereich oder AF oder nennen wir es genereller AR-Bereich mit einem Klemmadapter auf der Picatinny-Schiene ist das was sehr Feines.
Ist es euch eigentlich wichtig, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein? Oder... Das ging ja flott.
Ja, Hammer. Das war's.
Oder geht's bei euch um den traditionellen Jagdinstinkt? Und das Ganze ist ein Teil davon.
Die Technik untermauert mein Machen oder mein Tun und meine Handlung. Aber habe ich irgendwas und ich bin fein mit dem Material, dann warum muss ich dann wechseln? Never change a running system. Ich habe noch eins meiner ersten Nachtsicht-Vorsatzgerät, ein Apparat seinesgleichen, habe ich. Ich benutze es heute noch. Doch, weil im Wald macht es mit diesem Ding keinen Unterschied. Auf 70, 80 Meter ist das genau das gleiche Bild, wie wenn du jetzt ein nagelneues 2025er Nachtsichtgerät nimmst. Genau das gleiche Bild. Nachweislich.
Also ich hatte auch schon wirklich das Neueste vom Neuen in der Hand gehabt und bekommen und habe mir gedacht, ist ein schönes Bild, aber weiß ich nicht, die Haptik gefällt mir gerade nicht oder sonst was. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es muss ja letztendlich einem gefallen und man muss damit zufrieden sein und handlungssicher sein. Und wenn ich das mit dem Neuesten vom Neuen nicht bin, und da reicht schon aus, dass mir irgendwas nicht gefällt, wie die Knöpfe sind und so, ich muss das Ding blind bedienen können und dann nehme ich lieber das, was ich vielleicht vorher hatte, was 5 Jahre älter ist, aber auch seinen Zweck erfüllt. Ne?
100%. Weil nachts habe ich keine Zeit, um noch gucken, wo ich drücken muss.
Stimmt. Wir haben ja jetzt ganz oft von euch gehört, gerade Waldgerechtigkeit ist für euch ein super wichtiges Thema, was ich super finde. Und jetzt, ihr als langjährige Jäger habt bestimmt auch Tipps für Jungjägerinnen und Jungjäger. Und hier ist die Frage, sollte man zuerst ganz klassisch an das Handwerk rangehen oder gleich von Anfang an in die Vollen gehen? Oder gibt es einen Mittelweg? Oder Flo, man sieht nur, dass du mit dem Kopf schüttelst, aber was ist denn so deine Antwort?
Nee, ganz ehrlich, wenn man sich für die Jagd entscheidet und die Saue kommen nicht mehr bei Tag, dann, um sich das ganze teure Lehrgeld zu bezahlen, zu ersparen, kann man doch einfach sagen, Jagd an sich ist eh nicht billig. Dann kauft ihr doch ein vernünftiges Wärmebildgerät und vielleicht noch irgendein Vorsatzgerät, kann ja auch ein bisschen was günstigeres sein, und geh einfach vernünftig jagen, dann ersparst du dir das teure Lehrgeld. Weil man fahre ja auch nicht mehr mit dem Zweiergolf ohne Klimaanlage rum.
Okay. Flo, okay, ja. Patrick.
Das war ein kritisches Okay.
Das war mein diplomatisch-kritisches Okay. Mhm.
Ja.
Dann kommt gleich noch ein diplomatisch-kritisches Okay, weil ich sehe das wie der Flo. Also gerade wenn es um die Wärmebildtechnik geht, als Handgerät jetzt, es gibt auch einem Jungjäger enorme Sicherheit zu sehen, ist der schwarze Klumpen da vorne? Ist das jetzt eine führende Bache? Ist das eine Mama? Was mache ich denn da? Man hat A, diese Sicherheit wieder. Und B, man hat auch, sag mal, als Jagdherr, sag ich mal, wenn man da jetzt irgendwo einen Jungjäger hat, der die ersten Mal alleine rausgeht, man hat auch die Sicherheit dadurch, dass er einfach mehr sieht, dass er auch weniger Unruhe auch vielleicht reinbringt. Ne? Also nicht dieses blinde, ich stapf mal rum und ach nee, ich guck mal, und sondern man hat wirklich durch die Technik einen Überblick über Dinge, die man, wie ich eben schon gesagt habe, so gar nicht sehen würde. Und auch einem Jungjäger sollte dann auch das Ansprechen wesentlich leichter fallen. Und ich sehe keinen Sinn drin zu sagen, schieß erst 20 Mal auf einen schwarzen Klumpen.
Und da davor 18 Mal das Falsche, genau.
Genau, ne? Klar, ob es dann liegt oder nicht, aber ist es jetzt wirklich keine Bache gewesen? Und,
Also ich glaube, dass wir uns alle einig sind, dass wir nicht auf schwarze Klumpen schießen wollen. Also da sind wir uns mal alle einig. Ich glaube, die eigentliche Frage ist, ein Wärmebildhandgerät sehe ich ganz genau wie ihr, absolut. Die eigentliche Frage ist, muss der Jungjäger gleich am Anfang nachts auf Jagd gehen?
Genau.
Das ist die entscheidende Frage.
Also jetzt angenommen, ich hätte einen Jungjäger bei mir oder generell einen Jäger bei mir im Revier und er würde sagen, er geht ohne Technik jagen nachts, dann würde er nicht bei mir jagen.
Aber du würdest ihn gleich am Anfang mit Technik rauslassen nachts?
Ja, da würde ich halt dann schon mitgehen. Man muss ja jemand bei der Hand nehmen.
Begleitet, ja.
Das war aber nicht in deiner Frage.
Das ist richtig, aber es ist ja Interpretationsspielraum und dementsprechend darfst du da natürlich auch eingehen. Ich glaube, es ist wichtig, weitgerecht zu jagen. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch richtig zu lernen. Und das, finde ich, muss nicht immer abhängig von der Technik sein. Ich denke, dass es wichtig ist, die ersten Male begleitet zu jagen, so wirklich so begleitendes Fahren, begleitetes Jagen. Ich finde das völlig okay und legitim, denn wie viele können auch nach 15, 20 Jahren, jetzt kommt natürlich die Krux an der Nummer und jetzt kommt mein Lieblingsbeispiel, ein Schmalreh nicht von einer Ricke unterscheiden, wenn es nicht unbedingt schon so. Und da denke ich mir so, ich finde, man muss einen Jungjäger nicht mit Technik zudröhnen, sondern man sollte den Jungs und Mädels die Chance geben, Dinge vernünftig zu lernen. Wenn ich mir nicht sicher bin, egal ob mit oder ohne Technik, dann lasse ich meinen Finger gerade. Und da bin ich einfach auch so, dass ich sage, das ist ein Appell an jeden da draußen, wenn ihr jemanden habt, der mitgehen möchte, nehmt den mit und setzt den neben euch hin. Und fangt nicht an, so dumme Fragen zu stellen. Mir geht's nämlich selber immer noch auf den Keks, sagt 24 Jahren Jagdschein, immer noch, gibt auch für mich immer noch Premieren, überraschenderweise. Wenn man dann da steht und dann sagt einmal, wie, du hast das noch nie so gemacht? Ja, nee, weil es gibt halt Situationen, die so noch nie stattgefunden haben. Und dann finde ich es völlig legitim, auch zu sagen, ey, ich habe das noch nicht gemacht, ich kann das noch nicht alleine. Oder jemandem die Hand zu reichen und zu sagen, es ist völlig okay, wenn wir das jetzt zu zweit machen. Und da, finde ich, braucht es noch nicht die volle Technikdröhnung. Das war jetzt das Wort zum Sonntag von mir.
So. Also die
Amen.
Volle Dröhnung, bei der vollen Dröhnung gebe ich dir recht. Das ist halt generell, viele Leute kommen halt aus den Jagdkursen nach so einem Intensivkurs und wissen eigentlich noch gar nichts, wenn man ehrlich ist. Und unabhängig von dem Technikfaktor jetzt, ich finde generell, dass man sich viel mehr in diese Materie auch mit einbinden sollte selber. Dass man sagt, pass auf, ich gehe mal mit raus, lass mir was erklären und lauf mal ein halbes Jahr mit. Nur wie gesagt, wir haben halt teilweise auch die Reviere, sag mal jetzt bei uns eine Feldjagd, nachts kommen die Sauen, enorme Wildschäden. Auch da als Jungjäger, wenn man da natürlich sich so ein bisschen seine Sporen verdienen will und lernen möchte, ist es da meiner Meinung nach trotzdem besser, die Technik dabei zu haben, weil das ist dein Handwerkszeug. Genau, und das ist aber trotzdem auch als Backup und dein Handwerkszeug, was du die nächsten Jahre brauchen wirst.
Ist so.
Und sollte vielleicht auch Teil der Jagdschein-Ausbildung auch mehr sein, dieser Technikaspekt. Das
wird's, glaube ich, oder Carsten, was sagst du?
Also, ja, absolut. Also ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Ich bin inzwischen in einigen Jungjägerkursen von sowohl Jagdschulen als auch Verbänden fester Teil des Ausbildungskurses mit Wärmebild. Also insofern, die haben dann schon, aber es kommt da auch immer auf die Ausbildungsleiter an, ne? Bei manchen, wenn die sagen, in der Ausbildung schon Wärmebild, fangen sie am besten schon an, einen Rosenkranz rauszuholen. Und die anderen, es ist halt nun mal so, sie werden sich das Zeug eh kaufen. Dann ist es doch sinnvoll, wenn sie wissen, um was es geht.
Ja.
Genau.
Ja, und Punkt, das könnte man vielleicht sogar noch in den Thema Waffenhandhabung oder derart mit einbauen, weil gerade die Handhabung, sei es mit Vorsatz, nicht jeder hat einen wunderbaren Adapter, wie sind mittlerweile die Dreh-Bajonett-Verschlussadapter, sondern die Klemmadapter. Das war jetzt gar nicht so einfach, ohne Markennamen zu sprechen. Aber das gehört meiner Meinung nach auch in den Technikaspekt der Ausbildung mit aufgenommen, 100%.
Auch das Einschießen von Geräten zum Beispiel auch, ne?
Genau.
Viele Leute sind nicht in der Lage, ihre eigene Waffe einzuschießen. Und dann noch Technik. Schwierig.
Aber im Endeffekt kommt es ja wieder, so haben wir ja quasi auch schon angefangen, kommt es drauf an, nicht das Gerät ist das Böse, sondern was man damit macht.
Nee, das ist ja genau, ist ja das, was wir gerade vorhin schon bei Alex gesagt haben, das liegt ja daran, nur weil ein Auto schnell ist, muss man nicht schnell fahren oder wie auch immer. Ist so.
Aber so korrekt.
Aber sag's keine.
Ihr Lieben, es war uns ein inneres Blumenpflücken. Ich fand's wieder spannend, über das Thema Technik zu reden. Carsten weiß ja, wie sehr mir das auf der Seele brennt. Nein, ich lerne ja auch immer wieder dazu. Und ich bin ja froh und möchte ja so offen bleiben für diese Thematik. Auch wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen oldschool wirke. Ich habe ja auch Vorsatz und Nachtsicht und, ach, naja, ist egal. Also auf alle Fälle, nein.
Du und oldschool.
Ich habe auch ein Zielfernrohr. Es ist verrückt. Ich denke, das ist halt.
Am Ende noch mit Leuchtpunkt.
Auf jeden Fall. Ihr Lieben, es war, wie gesagt, uns ein inneres Blumenpflücken. Ich fand es wieder spannend, wirklich spannend und vor allem diesmal richtig fluffig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und Technik ist ja häufig ein kritisches Thema. Ich finde, man sollte der Thematik immer wieder offen gegenüberbleiben. Dafür habe ich ja auch meinen schönsten und besten Co-Host, der mich da auch gerne immer wieder an diese Thematik heranführt. Mein lieber Carsten, wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Teilnahme und dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier beim Podcast mit dabei zu sein. Lieber Flo, lieber Patrick.
Danke auch.
Sehr gerne. Gerne wieder.
Absolut. Ich denke, also auf alle Fälle denke ich auch, dass das heute wieder eine super Folge war und kann mich der Vicky nur anschließen. Ich glaube auch, wenn man lange auf Jagd geht und schon relativ lange mit der Technik unterwegs ist, ist es auch da wichtig, immer offen zu bleiben. Auch offen für andere Meinungen und das ist, glaube ich, wichtig. Schön, dass ihr da wart.
Genau. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein, wenn es heißt Jagd und Hund, der Podcast. In diesem Sinne wünschen wir euch natürlich ein kräftiges Wettbewerb
und allseits guten Anblick.
Dankeschön.
Vielen Dank.